Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Wir wollen heute darüber reden, warum es so interessant ist, für Rapper und Rapperinnen und Sänger und Sängerinnen zusammen Kollabos zu machen. Und sprechen darüber mit jemandem, der wahrscheinlich entscheidend für diesen Run, für diese Idee und damit auch für das ist, was daraus in den letzten 15 Jahren entstanden ist. Ade Tawil, der zusammen mit Azad eine Nummer 1-Hit hatte, dem einige folgen sollten. Und mit Leon Backspin, jemanden, der heute aus einer neuen, jüngeren Generation wie selbstverständlich damit groß wird, wenn die Welten miteinander verschmilzen. Und über diesen Generationsunterschied und das, was dazwischen passiert ist und vor allem, wie viel Hip-Hop und Rap eigentlich Ade Tawil ist, sprechen wir heute im Backspin Stammtisch, powered by O2.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Wir befinden uns kurz vor der Sommerpause und Yannick ist im Urlaub. Das heißt, Felix, du musst heute wieder in die Bresche springen. Bist du vorbereitet auf das, was heute kommt?
Ich bin vorbereitet, ja.
Ja, wir haben auf jeden Fall heute einen Gast. Da bin ich sehr gespannt, wie auch die Reaktionen meiner jungen Redaktion und der Generation an meiner Seite ist. Denn wir haben hier jemanden, der schon Dinge gemacht hat. Da wart ihr alle noch überhaupt nicht so weit im Hip-Hop. und wir können zwei Sachen machen. Wir machen es mal so. Felix, das ist immer dein Job. Du musst den Gast vorstellen. Mach mal kurz.
Alles klar. In der 9. Klasse noch von der Schule geflogen, weil er gesprüht hat. Bis zum zweiten Gesicht von Ich und Ich. Die erste Nummer 1 Single zusammen mit einem Straßenrapper und erfolgreiche Solo-Karriere. Kollabos mit den größten deutschen Hochkarätern in der Hip-Hop-Szene. Heute haben wir Ade Tawil zu Gast.
Hi, hi.
Klingt wie ein guter Wikipedia-Eintragstext, oder? Oder es fehlt irgendwas?
Oh, es fehlt eine, die dunkle Seite meiner Geschichte. Ja. Die Boyband, The Boys.
Ja, da wäre ich noch drauf zu sprechen gekommen an irgendeiner Stelle,
okay,
aber wir wollen es am Anfang gut aussehen lassen. Sehr schön, dass du da bist, ich freue mich drauf. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, worüber wir auf jeden Fall schön reden können, das wird sehr lustig. Eine wichtige Frage habe ich vorher, wie aktiv bist du bei TikTok?
Also ich mache mich ganz gut gerade, also ich habe jetzt ein bisschen Hilfe bekommen, habe jemanden bei mir, der selber TikToker ist, der macht so, das ist Jan-Paul Platte, der macht so TikToks mit seiner Uroma, Handy Kids auch alle so und der führt mich da so ein bisschen ein in die ganze Thematik, aber ich sag mal so, also irgendwie, ich finde es ganz lustig, aber es fällt mir dann zwischenzeitlich doch schwer, es gibt da so eine gewisse Grenze von Albernheit, die ich einfach nicht überschreiten kann. So, das geht dann einfach nicht.
100% Co-Sign. Trotzdem haben wir heute jemanden dabei, der uns vielleicht beiden noch was beibringen kann, wenn es um TikTok geht. Denn es ist der TikTok-Challenger bei uns im Haus. Schön, Leon, dass du damit dabei bist. Ich lasse mir jetzt die Vorstellung von Felix raus selber. Aber du machst ja aktiv TikTok für uns und hast da ja selber auch Learnings in den letzten Wochen und Monaten für dich wahrscheinlich auch gehabt. Ne? Wie fühlt sich's gerade so an? Läuft TikTok so, wie du das vorstellst? Und sind die Hemmschwellen da oder auch nicht da, so wie sie Adel und beschreibt und wie ich sie auch selber spüre?
Es läuft. Ne, es macht Spaß auf jeden Fall, aber ich mache auch Interviews, also ich bin nicht nur der TikToker.
Hey, Mann, hör mal auf, lass mich mal, wie du schon hier selber versuchst, dich im zweiten Satz schon zu rechtfertigen. Lass mich das ein bisschen durchspielen an der Stelle.
Nee, TikTok läuft gut. Ich gehe gut viral. Man muss immer ich habe gelernt, auf TikTok immer ein, zwei kleine Fehler, wenn es um Faktenvideos geht, einbauen, weil das bringt einfach Conversion. Leute klicken drauf, regen sich auf. Frank Ocean ist kein Rapper, Frank Ocean ist ein Sänger.
Ah ja,
da, sehr gut. Das habe ich nämlich gesagt. Ich habe natürlich gesagt, ja, der Rapper Frank Ocean, 100 Kommentare einfach nur, wie kannst du nur? Aber darum sollte auch heute ein bisschen gehen. Deswegen, ja, es läuft gut.
Okay. Das ist also das Game, ja? Also man muss quasi so ein bisschen kontrovers sein, damit mehr Traffic da ist. Also ich muss ja wirklich sagen, dass diese ganzen Mechanismen, es ist ja, fängt ja bei Spotify an, bei Instagram, bla bla bla, alle machen ja dann so, und dann TikTok eben auch, dass das echt viel damit zu tun hat, wer kommentiert, wie oft und bla. Boah, ey, da blicke ich echt nicht mehr durch langsam, ne?
Das ist lustig, wenn man deine Feature-Gästeliste oder andersrum deine Kollabos der letzten Dekaden anschaut, mit wem du gearbeitet hast, da waren sehr viele dabei, die sehr gut darin sind, genau diesen Internet Bass zu produzieren, der dafür sorgt, dass sehr viel geredet wird. Wir wollen heute aber mal so quasi in diese Zwischenwelt rein und wollen mal ein bisschen mit jemandem, der weiß, wovon er spricht, der sich damit auskennt, der das schon lange macht, über was sprechen, Felix?
Wir wollen heute darüber sprechen, was die Zusammenarbeit zwischen RapperInnen und SängerInnen so interessant macht. Also wir sehen das ja seit knapp 2007, dass Kollabos zwischen RapperInnen und SängerInnen oft einfach zum großen Kassenschlager werden und sich solche Duos immer wieder zusammentun. Spannend dabei halt, was die jeweilige Zielgruppe erwartet, wie ein gemeinsamer Sound gefunden werden kann oder wie das klingen kann. Vielleicht auch, wie das Image der jeweiligen KünstlerInnen dadurch beeinflusst wird oder halt auch, was die Motivation hinter Kollabos sein kann.
Und da bist du natürlich wie gemacht dafür. Was war für dich die erste Motivation, um mit Rap zu kollaborieren? Als jemand, der im Pop Rekorde bricht.
Also, ja, da muss ich ein bisschen ausholen in meine Geschichte und dann nochmal diese Boyband-Zeit erwähnen. Ja?
Feel
also,
free, ich nehme mir ein Getränk und dazu.
Genau, also ich war ja wirklich so mit 15, 16 in Berliner Clubs unterwegs, hatte einen Kumpel auf meiner Schule, der Partys veranstaltet hat, und dort habe ich halt für 50 Mark gerappt. So, also ich habe quasi das gemacht, was so andere Leute auch so in den, ne, zum DJ, gib mal das Mic, mach mal das Instrumental an, und dann habe ich dazu gerappt. So, und das wurde immer besser, und dann hatte ich wirklich eine Sängerin dabei. Das war meine erste Collab, da war es aber umgekehrt. Also ich war der Rapper auf Englisch, ne, und sie hat gesungen auf Englisch und dann eine Hook gesungen. Und dann kam es eben, also ich hatte diese Hip-Hop-Vergangenheit, auch im Hip-Hop-Mobil in Berlin. Das ist so eine vom Berliner Senat finanzierte Geschichte, dass die Kids Demos machen konnten. Also wir reden da wirklich von 1994, ne? Mhm. Und also wirklich die Anfänge so für die ersten Hip-Hop-Schritte. Und dann war ich zwei Jahre später in einer Boyband, die hat Pop gemacht, ne? So, aber so ein bisschen, also Vorbilder waren so Boys to Men, wer die noch kennt. Also es war so ein bisschen R&B-Pop. Und ich wollte immer schon diesen einen Hip-Hop-Track wenigstens da drauf haben, also so ein bisschen rappen. So, also wenigstens eine Nummer von den 12 oder 13, die wir auf unserem Album hatten. Und das war so das erste Mal, dass ich gesagt habe, ey, komm, lass mal diese Nummer machen. Das wurde dann unser größter Hit, One Minute. Und das hat sich dann einfach immer weiter gezogen durch mein ganzes Leben bis jetzt, dass ich, als ich mit Annette Humpe dann Ich und Ich gemacht habe, und Annette Humpe, wer sie nicht kennt, so eine Ikone aus den 80er Jahren, die wirklich riesengroße Hits mit einer Band Ideal hatte und danach als Musikproduzentin in einem wirklich von Männern dominierten Bereich und zu einer Zeit, wo es wirklich nur Produzenten gab, also ne, Leute, Männer gab, die produziert haben, hat sie sich wirklich durchgesetzt und sehr coole Frau. Mit der habe ich Ich und Ich gegründet und da war es klar, dass ich jetzt da nicht rappen werde. Das war klar, wir haben auf Deutsch gesungen, haben unser erstes Album gemacht und ich hatte immer wieder dieses Bedürfnis, okay, nee, da ist ja was in mir drin, das ist meine Vergangenheit, das gehört zu meiner DNA. Ich muss irgendwie was machen. Wir haben 2005 gestartet und 2007 hatte ich dann meine erste Straßenrap-Kollabo, Gangster-Rap mit Azad. Und das war für Prison Break, Ich hol dich da raus, ne? Und das dann direkt auf die Nummer 1 gegangen. Und da dachte ich, okay, ey, ja, das gehört eben auch zu mir. Und ich weiß noch, ich habe auch mit Annette auch oft diskutiert. Die war da nicht ganz so happy, ne? Die meinte immer so, ja, du musst dich jetzt entscheiden, ne? Also wer willst du sein? Willst du einer der lieben Jungs sein? Ja, bei Ich und Ich und mit Weltverbesserungstexten und so. Oder willst du bei den harten Jungs mitspielen? So, und ich war immer so, hä, warum schließt das eine das andere aus? Also erstens will ich nicht bei den harten Jungs mitspielen, sondern das sind so meine Roots, das habe ich früher gehört, das war meine Musik und das steckt in mir. Und warum kann das nicht irgendwie zusammen passieren? Und der Einzige, der mich damals verstanden hat, war Neffi Temur von Universal, ne? Der hat das gesehen und der hat gesagt, du musst gar nichts, ich muss dich überhaupt nicht entscheiden. Mach einfach dein Ding. Da hatte er echt ein gutes Näschen und ab da habe ich meine Fühler immer ausgestreckt zu Leuten, mit denen ich cool war. Ich habe auch in meinem Tonstudio, ich hatte ein eigenes Tonstudio, wo ich alles selber gemacht habe mit meinen Jungs. Ich habe das tagsüber waren wir da drin und nachts habe ich Hip-Hop-Jungs reingelassen. Ne? Also die haben sich immer gewundert. Paul Nizza ist ein sehr gutes Beispiel. So, der hat in ganz jungen Jahren, damals hat er noch Casey the Rookie und so produziert und den habe ich dann einfach meinen Schlüssel gegeben und gesagt, hier, mach. Und der konnte es gar nicht fassen, dass man dieses Vertrauen hat. Ja, okay, wir sind dann. Und ich kam dann immer morgens um 11 und die Jungs lagen auf der Couch und haben gepennt, weil die ganze Nacht durchgemacht haben und Songs gemacht haben. Und die haben dann auch die ersten Ansagen gemacht von Agro Berlin und so. Und dann eben Sido-Album, Flair-Album und so. Also ich war immer parallel mit Hip-Hop, hatte ich immer zu tun. Ne? Und dadurch entstanden natürlich immer wieder diese Collabs. Aber ich muss sagen, da war nie irgendwie jemand im Hintergrund, der gesagt hat, und das hat sich, glaube ich, heute eben geändert, der gesagt hat, ey, das müssen wir jetzt machen, um irgendetwas mehr zu erreichen im Sinne von Streaming oder, sondern das war meine persönliche Leidenschaft, einfach zu sagen, okay, ah, warte mal, guck mal, Motrip, den feiere ich gerade, was für ein Akrobat mit den Worten, so, ne, also wirklich krasser Texter, krasse Lyrics, krasse Flows, okay, Motrip, hast du nicht Bock? Okay, machen wir so. Siggi war eh klar als Berlin Connection, Prinz Pi, alles Leute, die ich wo ich selber Fan bin.
Die beiden Ausführungen helfen auf jeden Fall, um es ganz gut einzuordnen. Es gibt jetzt schon einige Punkte, wo ich direkt anhaken möchte. Was mir direkt auffällt, ist natürlich, dass es einen authentischen Kern hatte, der von deiner Seite gekommen ist, dann greift auch hier zu einer Zeit, wo das auch nicht so gang und gäbe war, schöne Grüße an der nette Humpe, von Real Recognize Real, deswegen trifft man sich und ist in der Lage, gemeinsam eine Kollabo zu machen, was ja vorher auch andere schon gemacht haben, wo es aber nie ganz so gegriffen hat, weil du gemerkt hast, wie Plattenlabel zwei Sachen versucht haben zusammenzuklammern und daraus ist ja, glaube ich, auch die erste Single 1 im Deutschrap entstanden. Das muss man sich ja auch mal so vor Augen führen. Yeah. Mit dem Song, den du mit Azad da zusammen gemacht hast. Frage an die jüngere Generation, habt ihr denn überhaupt auf dem Sender den Song?
Ich muss sagen, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, wie das auf dem Schulhof war. Ich war noch in der Grundschule damals. Ich glaube, ich war 8 oder 9 Jahre alt. Und das Ding ist halt mega viral gegangen. Also viral, das Wort gab es ja gar nicht damals. Aber das ist ja auch dann für viele Leute, so gerade in meinem Alter, dann so wirklich mal die erste Berührung mit Rap. Weil das, was man damals konsumiert, ist so der Plattenschrank vom Vater und irgendwie das, was im Radio läuft. Weil ich komme jetzt aus der Generation, klar, da gab es das Internet, aber da bist du auch nicht in der Grundschule irgendwie mit dem Smartphone rumgerannt und warst irgendwie affin für alles, sondern hast halt 24/7 Radio gehört. Und ich glaube, das war dann auch so mit. Also ich kannte auf jeden Fall Bushido. Ich weiß, dass ich davor mal auf einer Bravo jetzt CD den Song Endgegner oder sowas gehört habe. Aber müsste dann auch tatsächlich vielleicht so die erste Berührung mit Deutschrap auf jeden Fall für mich gewesen sein, weil ich von meinem Vater dann halt nur Ami-Rap kannte. Und ich glaube schon allein dafür ist halt diese, ich sag mal, Crossover, Pop, Hip-Hop einfach ein super gutes Ding, um einfach Menschen auch mal Hip-Hop zu zeigen, die halt vorher nichts damit zu tun hatten, so wie du schon gesagt hast, dann fragen sich halt viele, hey, diese Gangsterschiene und sowas, das passt doch gar nicht, dann hört man sich den Song an und realisiert, hey, da steckt ja irgendwie viel mehr drin im Hip-Hop als nur dieses, ja, das, was, glaube ich, im breiten Mainstream gerade Mitte der Nullerjahre halt im Hip-Hop gesehen wurde.
Aber hast du das Feedback auch bekommen von so deinen Fans, von den Leuten, die auf diesen Song gestoßen sind, dann gibt es ja auch, damals war es ja noch klassischer, wahrscheinlich auch Radio- und Fernsehpromo, die auch darauf gegriffen hat, dass es quasi Zugang zu Hip-Hop geschaffen hat?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das alles wäre natürlich anders gelaufen, wäre das nicht von 0 auf 1 gegangen. Ne? Also das war natürlich schon so ein Raketenstart, der einfach klar gemacht hat, okay, warte mal, da ist etwas, was so unter der Oberfläche ist, ne, weil natürlich, klar, du hast Viva geguckt und da waren auch so die letzten Tage von Viva, ne, 2007, ich weiß gar nicht, aber im TV, bla, und Radio, ne, und Hip-Hop hat ja nicht stattgefunden, das war immer Subkultur und auf einmal, bam, ja, ist das da, also natürlich mit Ausnahmen Fanta 4, Rüdler im Hartreim und so, aber das war halt so präsent. Und so eine Ansage, da konnten sich wirklich alle drauf einigen und auch die es nicht so verstanden haben, hatten zumindest jetzt nicht dadurch, dass es um Hoffnung ging, ne, also in dem Lied geht es ja wirklich auch um das Thema der Serie, ey, ich hol dich da raus, halt mich am Leben, ich bin Hoffnung, mein Bruder, ne, so das war einfach eine richtig gute Nummer. Und ich muss sagen, ich habe gezweifelt daran, ob die Nummer heute noch funktioniert. Und ich hatte jetzt vor, wann war das, 2017 oder so, 17, 18 muss es gewesen sein, war ich mal mit auf der Maximum-Tour mit Casey Rebel und Summer Jam. Und wir waren in Köln und ich bin vorbeigekommen und die meinten, ey, ja, kannst du nicht mal ne, unsere Nummer natürlich spielen. Die hatten zwei Songs gemeinsam. Und die wollten aber das Intro von Prison Break. Und ich war so, und ich habe mir das Publikum angeschaut und es war extrem jung. Ja, also da waren wirklich echte Teenies da vorne. Ich so, okay, kennen die das Ding überhaupt? Ey, und die Akkorde liefen los, das Ding ging los und das Publikum ist ausgerastet. Also die sind durchgedreht. Die haben so abgefeiert und so laut mitgesungen, kannten jede Zeile. Ey, das war schon krass. Und jetzt habe ich es wieder gemacht beim Soundclash mit Bozza. Ja. Ja. Und auch da war die Halle am Beben. Also das ist schon, also da merkt man irgendwie, ja, okay, da hat man was Krasses geschaffen. Das so bleibt. Irgendwie als Klassiker so, ne?
Ich find das sehr interessant, auch dass du beschreibst, dass auch die junge Generation den Song mitnimmt. Heißt aber auch, dass er, wie du schon gesagt hast, genau diesen Impact hatte, ne? Und ich glaube, wenn es um die ersten Töne geht, dann kriegt das auch sofort jeder mit. Ehrlicherweise hast du damit dann aber auch etwas geschaffen, was dazu führt, dass danach ganz viele dem nacheifern wollten. Wie hast du das so für dich wahrgenommen, was dann davor und vor allen Dingen aber auch danach an Kollabos stattgefunden hat zwischen Rap und, nennen wir es mal Rap und Popwelt oder Rap und Rockwelt, was ja bis heute immer noch mal manchmal schwieriger und manchmal leichter ist?
Ja, also ich finde, jetzt in Zeiten des Streamings, jetzt hat sich das ja ein bisschen gedreht, ne? Oder zumindest war es so eine Zeit lang, dass Hip-Hop ist ja im Streaming ganz weit vorne gewesen die ganze Zeit und die Plattenfirmen sind halt so, wie die sind, ja? Also wenn es dann einmal gut funktioniert hat, dann wird halt immer, das hat doch gut funktioniert bei dem, dann wird es bei dem genauso gemacht und bei dem nächsten auch wieder. Und ich glaube, dass man das bei ein paar Collabos, ohne jetzt unbedingt Namen nennen zu wollen, aber schon gemerkt hat, dass es nicht natürlich entstanden ist. Ne? Also da sind jetzt nicht zwei Leute miteinander unterwegs, die Riesenfans voneinander sind. Ne? Und das finde ich dann echt immer ein bisschen schwierig. Und das gipfelte letztendlich bei meinem aktuellen Album, was ich jetzt gerade mache, wirklich bei einer Nummer, wo ich dann von anderen Seiten gehört habe, okay, da muss jetzt der und der Rapper drauf. So. Wo ich dann so war, ja, damit wir diese Streaming-Zahlen haben. Wo ich dann so war, okay, also ich habe da gar nicht drauf geachtet, war so, ja klar, also der ist ja ganz cool, lass machen, so. Und danach dachte ich so, nee, warte mal, also ich mach das doch jetzt nicht nur deswegen, also nur aus Gründen, wie kann man jetzt die Nummer am besten an den Mann bringen? Holen wir da jetzt irgendeinen Feature-Gast drauf? So ist es bisher keine meiner Features entstanden. Deswegen war das für mich dann auch keine Option. Wir haben es nicht gemacht.
Ja, Leon, du hast ja als jetzt junger Redakteur bei uns auch im Team, gerade auch in deiner Zeit hier schon oft mit vielen Kollabos zu tun gehabt. Und da gab es ja auch den einen oder anderen Erfolg, aber verdammt viele Schüsse, habe ich das Gefühl. Was ist so dein Gesamteindruck von Rap-Pop-Kollabos anno 2020 plus?
Also es kommt halt, es geht halt, wie schon gesagt, im Hip-Hop immer irgendwie um diesen ganzen Realness-Faktor und wie organisch klingt denn irgendwas. Und irgendwie bewegt sich Hip-Hop ja auch gerade sehr weit weg vom klassischen, ich rap jetzt einen 16er und dann kommt vielleicht noch eine halbmelodiöse Hook, die der Rapper irgendwie noch hinterher reinrappt, hin zu, okay, es klingt schon sehr nach Popmusik und es ist nicht wertend gemeint, weil Hip-Hop hatte ja schon immer Melodien und auch damals, Mitte der 2000er, sind Rapper halt auf Popsongs draufgejumpt und mittlerweile gibt es irgendwie so eine Verschmelzung, dass Künstler wie Schmidt oder Paula Hartmann, die aus dem Hip-Hop-Kosmos kommen, die auf klassische Rap-Beats komplett singen, dann so als Urban-Pop, irgendwie finde ich dieses Wort Urban-Pop ziemlich, ziemlich eklig, aber dann so gelabelt werden, dass es irgendwie Pop ist, der aus dem Hip-Hop-Kosmos kommt und mittlerweile ist das ganze Ding ja viel, viel größer als einfach nur okay, da treffen sich zwei Künstler, der eine kommt von der Seite, der andere von der Seite und die machen zusammen einen Song und das ergibt ein Mittelding, sondern wir haben ja ganze Künstler, die dieses Mittelding sind und die alle Künstler drumherum irgendwie in ein Boot reinholen können. Und ich glaube, genauso war es halt auch schon immer, weil zum Beispiel dann auch ein Künstler wie Ade, du kommst aus dem Hip-Hop-Bereich und genau deswegen waren auch diese ganzen Features natürlich voll die Selbstläufer und funktionieren auch. Aber dann gibt es natürlich auch andere große deutsche Popstars, sage ich mal, die ganz genau wissen, ey, ich hole mir jetzt Rapper XY hier drauf für den letzten Part. Im besten Falle kommt die Version noch mit ins Radio. In Amerika war es dann ja eine Zeitweise so, ich hole mir dann den Rapper noch in den letzten Part rein, aber wir machen Radio-Edit. Im Radio läuft es natürlich ohne den Rap-Part. Das Musikvideo für MTV, wo die Kids gucken, wo die Kids zuschauen, das kriegt noch den Rapper mit rein, weil dann ist es ja cool für die Kids. Im Radio können sich auch die Frauen Ü40 anhören. So, und mittlerweile ist es ja irgendwie gar keine Frage mehr. Es verschmilzt alles so hart, dass man eigentlich nicht mehr darüber reden muss, ob das irgendwie real oder organisch ist. Es ist einfach die Entwicklung von Hip-Hop und es macht halt auch nur Sinn.
Siehst du genauso, oder?
Nee, also da gibt's echt eine Problematik, weil du bist ja als Künstler, bringst du deinen Song raus und du willst eigentlich die beste Version rausbringen, ja? Und den Song, so wie du ihn dir gedacht hast, ja? Und ich habe viel in meiner Künstlerkarriere schon erlebt, also sehr oft erlebt, wie oft ich mit Radiosendern diskutieren musste, also nicht ich dann, sondern ne, das Team eben, dass Nummern nicht gespielt werden, weil das geht von, okay, Rap spielen wir generell nicht, ja, das machen wir einfach nicht, wir sind ein großer Radiosender, öffentlich-rechtlich oder auch privat, das ist egal, sobald da eine Rap-Strophe drin ist, wird der Song nicht gespielt, ja, dann bist du quasi als Künstler gezwungen zu sagen, okay, warte mal, also das geht dann bei vielleicht einer Nummer oder zwei Nummern, ja, also wenn ich mit Siggi zum Beispiel Der Himmel soll warten, ja, oder auch Azad Prison Break, das wäre ja da gar nicht gegangen. Also hat diese Nummer auch nicht im Radio stattgefunden. Leider. Ja, also das war dann so. Ja.
Krass, das ist krass.
Das war so.
Heftig.
Das war so. Aber es geht noch viel weiter. Also es geht auch wirklich so, muss ich leider sagen, es ist auch wirklich ein Problem, dass es so weit ging, dass ich zum Beispiel, habe ich ein Feature gemacht mit Youssou N'Dour und Mohamed Mounir. Das sind zwei afrikanische Musiker, die wirklich Weltstars sind in der Weltmusik. Und da hast du Feedbacks bekommen wie, das versteht keiner hier und wir wollen keine arabische Strophe zum Beispiel. Ja? Also das war kann nicht Adel alle drei Strophen machen, wo ich sage, ihr habt den Song nicht verstanden, eine Welt, eine Heimat, da geht's darum, ja, genau das. Also, ne, wir sind hier auf einer Welt, wir sind eine Heimat, keine Grenzen, wir sind alle eine Menschheit. Und die wollen halt irgendwie die in Anführungsstrichen anderssprachigen Ausländer runterkicken vom Song. Und da ist man als Künstler aber in einem echten Dilemma, weil du natürlich, du willst ja, dass dein Song die Leute erreicht. Und ich war da auch ein paar Mal zu Kompromissen bereit und habe dann diesen berühmten Radio-Edit gemacht. Ne? Das ist dann etwas, was du wirklich mit Bauchschmerzen machst und sagst, okay, aber bei den Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, ging es nicht. Da konnte ich die Rapper jetzt nicht, da konnte ich den Rap-Part nicht rausnehmen, das wäre nicht möglich gewesen. Und bei den Weltmusikern habe ich es sowieso nicht gemacht, also es war klar, dass es nicht geht, aber das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, ne? Damit hat man dann zu kämpfen, so, ne? Da probiert man dann aus, was will man, wie funktioniert's jetzt irgendwie am besten, ne? Also das kann wirklich, das geht schon bei Bowser los, bei meinem letzten Album hatte ich Bowser auf meinem Track und da waren auch Diskussionen halt, das ist dann einfach so, ne?
Aber was macht denn diese Zusammenarbeit für dich eigentlich so spannend? Abgesehen von der dann privaten Hip-Hop-Wurzel, die du hast, aber auch musikalisch-künstlerisch.
Ja, für mich ist es dieser andere Vibe einfach, ne? Also, gutes Beispiel wäre Bowser, ne? Also, die Nummer, und ich habe jetzt zum Beispiel auch auf meinem neuen Album eine Nummer, die hat er geschrieben, ne? Das war seine Nummer, so. Und der Typ, der singt ja ganz anders. Also, der hat ja seinen ganz eigenen Style, so. Und das zu kombinieren mit meiner Stimme, da höre ich mich ja auch noch mal ganz anders. So. Also es ist dann so ein bisschen, ey krass, okay, warte mal, das ist was Neues für mich. Und wenn wir das zusammenbringen, dann hat das so einen ganz eigenen Flair. So, ne? Und dann und er kann natürlich auch ganz anders mit den Worten umgehen. Ne? Also ich bin natürlich mit einer Strophe viel limitierter, sag ich mal, wenn ich jetzt nicht wenn du jetzt mal so einen Künstler wie Drake oder so, die halt fast schon rappen in der Strophe, mal außen vor nimmst, aber ich habe eine Strophe, die ist dann, ne, die hat dann auch seine, ihre 8 Takte, aber Zeile für Zeile, man muss versuchen, das ist ja auch die Kunst, die, das Gefühl und die Information, die Geschichte in diesen kurzen Zeilen zu transportieren. Und bei manchen Liedern macht es total Sinn, dass der Rapper das Ding jetzt einfach mal runterbricht und so Bilder für Bilder rausballert, ja, und dann wird so klar, ach, okay, das meint der, ne? Also selbst die, die dann quasi meine Strophen, wo, wo viel mehr Interpretationsspielraum ist, ist Rap, und das ist ja das Geile an Rap, einfach viel direkter, härter, schmerzloser und sagt dann halt, ey, so bam, 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 das und das und das ist der Fall. Und das finde ich bereichert manches Lieder wirklich sehr.
Wie findest du es heute, Leon? Ich bin nämlich der Meinung, dass es sehr oft oder es mir fast zu inflationär benutzt wird, was aufgrund der Breite und der Größe des Marktes aber auch irgendwie relativ logisch ist, dass vielleicht auch jeden das irgendwann triggert, einfach diese Kollaboration zu machen. Es nur dazu Voll. Führt, dass es zu selten wirklich gute Nummern gibt, die nicht klingen wie. Da habe ich nämlich immer so meine meisten Schmerzen mit.
Das ist halt wieder so das Ding. Vor ein paar Jahren haben sich Rapper alle untereinander weggefeatured, um ihre Fans mitzunehmen. Und klar gibt's das heute auch, wenn irgendwelche großen Rapper anfangen, mit Schlagersängerinnen oder Schlagersänger auf der Bühne zu stehen, dann frage ich mich auch, okay, was hat denn das noch mit Hip-Hop zu tun? Wahrscheinlich nicht so viel. Wahrscheinlich möchte man da irgendwie nur an die breite Masse irgendwie kommen und Fans abgreifen. Aber es gibt halt immer wieder irgendwelche Beispiele, die einfach passen wie die Faust aufs Auge. Mir fällt da zum Beispiel der letzte Schmidt-OG Kimo-Song ein, wo so Leute drunter geschrieben haben, hey, das sind zwei verschiedene Songs. Der Song macht keinen Sinn, weil du irgendwie so eine gefühlvolle Ballade von Schmidt hast und auf einmal hast du so einen, kommen die Drums rein und OG Kimo rappt halt sehr direkt, wie Arle das auch schon gesagt hat, 16 Takte einfach nur übers Kaputt machen. Und auf eine ganz andere Art und Weise, wie Schmidt es halt davor gemacht hat. Und im Endeffekt hast du dann einen runden Song, weil du hast diese Ballade, die irgendwie von Gefühlen singt, die davon handelt, okay, sich selber kaputt machen und dann kommt der Rapper rein und macht sozusagen den kompletten Song kaputt und macht alles um ihn herum halt einfach so simpel, wie es einfach nur geht, kaputt.
Voll. Voll, mega geil. Also ich finde beide Artists auch richtig geil und es war ja eine super Kollabo. Geschmäcker sind halt verschieden, was das angeht, aber da kann ich zum Beispiel nicht verstehen. Da finde ich es null konstruiert, sondern da glaube ich wirklich, dass der eine den anderen feiert und sagt, okay, geil, lass mal irgendwie die beiden Sachen zusammenbringen. Und dann klingt es halt so, wie es klingt. Ja, das mag manchen nicht gefallen, aber für mich war das zum Beispiel eine Kollabo, die für mich total Sinn gemacht hat. Ja. Und noch zu gerade eben, was du meintest, Nico, oder du gerade gesagt hast, mit so Schlagerstars. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch Gespräche geführt mit dem einen oder anderen Rapper, der sowas gemacht hat, ja, oder der den Wunsch hatte, Kapi zum Beispiel hatte ja auch den Wunsch mit Helene Fischer die ganze Zeit was zu machen, ja. Und da hatte das ja gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie big den Erfolg hat, sondern bei dem war das einfach so, ey, die ist hot und die kommt aus der Ukraine wie ich, irgendwie mit den Wurzeln und lass mal einfach durchdrehen, so. Und das finde ich ja eigentlich manchmal auch nicht so schlecht, dass so den einen oder anderen Rapper gibt, der einfach sagt, okay, ich lass mich doch jetzt nicht hier irgendwie zwingen, jetzt nur das und das zu machen. Ja? Ich glaube, man spürt schon immer, wenn das so ein Geschmäckle hat, dass es jetzt nur um die Streaming-Zahlen geht. Dann merkt man das auch. Aber wie gesagt, ich habe auch mit Leuten geredet, die machen es einfach, weil die Bock drauf haben.
Du hast ja eine kleine Vita aufgebaut und der eine oder andere hat ja schon mal einen Song von dir irgendwo mitgekriegt. Das heißt, die Leute wissen, wer du bist und du hast ein Standing. Und das vor allen Dingen in einer Welt, in der Rap, wie du ja vorhin selber beschrieben hast, in den letzten, kann ich schon fast sagen, 15 fast, also der Länge, aber vor allem in den letzten 15 Jahren so langsam erst anfängt richtig, oder vor 20 Jahren irgendwie so halb mal akzeptiert wurde und dann aber in den Collabos und allem drum und dran, ist ein ultra langer, schwieriger Weg ist, bis dann wirklich mal auf der anderen Seite verstanden wird, wie man damit umgeht. Jetzt bist du jemand, der das kennt, der weiß, der die DNA von Hip-Hop kennt, der Rap versteht. Wie ist das für dich so zu beobachten, die letzten Jahre, und welche Entwicklungen siehst du? Also hast du das Gefühl, dass das Rap angekommen ist oder immer noch nicht, dass es sich zu sehr anpasst, das vielleicht nicht sollte? Wie schätzt du die Situation gerade ein, so zwischen Rap und der Popwelt, dem Mainstream?
Also ich sehe da einen ganz, ganz tiefen Graben zwischen richtigem Rap und dem Mainstream-Pop. So, also es ist so, dass es natürlich jetzt neue Künstler gibt wie keine Ahnung, jetzt Tilo und so, die machen halt nochmal was ganz anderes irgendwie. Das ist ja irgendwie der neue Pop, sage ich mal. So, das hat für mich dann wiederum weniger mit den alten Roots von Hip-Hop zu tun. So, ne? Und das ist einfach fresh und die Kids feiern das und es ist auch völlig okay und da gibt's auch gute Sachen dabei. Und aber ich glaube, dass es immer noch so ist, dass. Also der Unterschied ist jetzt, dass die Gesellschaft das sieht. Also es ist einfach mega präsent. Die Jungs sind alle da, ja. Also ich rede jetzt wirklich von dieser Generation Farid, Flair. Mhm. Da ist ja wirklich der Einzige, der jetzt auch nur bedingt gesellschaftlich akzeptiert ist, Sido, so, ne? Der, wo dann irgendwie, ja, aber der sieht auch trotzdem noch weird aus mit seinen Tattoos und eigentlich, ne? Also in Deutschland ist man schon. Das ist, glaube ich, nochmal, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Dafür bin ich echt nicht so ein Amerika-Experte. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es in Amerika viel mehr verschmolzen ist. Also, dass es viel mehr auch gesellschaftlich einfach anerkannt wird oder akzeptiert ist, dass es dieses Rap gibt. Und hier wird das ausgeblendet. Also, in meiner Erfahrung ist die Industrie und auch die Leute wollen damit eigentlich, obwohl es so erfolgreich ist und so präsent ist, am liebsten nicht viel zu tun haben mit.
Ja, ich merke über die Dekaden natürlich auch ganz viel Annäherung und manchmal erzwungene Annäherung auf den verschiedenen Plattformen, sei es Festivals oder auch sonstige Verbindungspunkte, wo man irgendwann gemerkt hat, dass man nicht mehr drum herum kommt. Und danach einfach auch die Macht der Künstler zu groß wird, sehe aber auch das gleiche Thema nach wie vor, weil es einen kulturellen Graben einfach gibt. Ich formuliere es immer gerne mit dem Land der Schützenfeste und Faschingsvereine, dass es schwieriger ist, eine Brücke zu schlagen, als wenn es kulturell wie in den USA verwurzelt ist in der DNA von mindestens 50% der Gesellschaft. Und ich glaube, diesen Weg wird es immer geben. Ich habe da dieses absurde Beispiel von, es gibt so eine Castingshow auf Netflix, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit Cardi B und, wie heißt die denn nochmal? Also Cardi B, T.I., glaube ich, und Chance the Rapper in der Jury. Und dann sprechen sie über einen Song von, oh, jetzt wird's dünn, irgendein Song, Paranoid, von wem ist Paranoid? Ty Dolla Sign, glaube ich. Und dem Song geht's ja darum, dass der zwei Freundinnen hat, die in der Diskothek eventuell aufeinandertreffen und er deshalb etwas unruhig über die Situation wird und das ziemlich explizit beschreibt, was er macht, wie er mit denen umgeht, was er denen schenkt und so weiter und so fort. Und ich denke mir, das ins Deutsche übersetzt, wäre würde der Programmchef des Senders würde auf jeden Fall am nächsten Tag seinen Stuhl nehmen müssen. In den USA sitzen Cardi B, T.I. und Chance the Rapper danach auf dem Sofa und sagen, weil da sollte dann der Casting-Rapper dann darauf performen. Gute Performance, gefällt mir, du hast dich dem Original schon gut angenähert und so.
Genau, das meine ich.
Das werden wir nicht haben.
Ja, das wird hier nicht passieren. Also so schnell auf jeden Fall nicht. Und das merkt man halt. Und dass dann ein ganz krasser Gegenwind ist. Ne? Und da, also ich habe es zum Beispiel gemerkt, als ich das Feature mit Farid und Haftbefehl gemacht habe. Ne? Hafti war partout. Hafti. Ne? Es ist halt einfach eine Living Legend so. Und der hat seine Strophe gemacht. Und da ging es halt auch um das Wort Muschi. So, und das war halt da drin. Und klar, habe ich einmal so gesagt, okay, vielleicht kann sein, dass das den einen oder anderen ganz schön, dass es anstößig wirkt, ja, für die Leute. Und ich muss halt auch zugeben, dass das, dass ich es schon geahnt habe. Und ich meine, ich habe jetzt keinen Shitstorm oder so bekommen, ne? Weil ich glaube, also über Hafti liegt auch noch so ein bisschen die schützende Hand von diesem Redakteur der Zeit und so und so ein bisschen Feuilleton, ja. Also man kann ihn dann schon irgendwie auch ganz gut einordnen, dass das Geschichten sind, die er und dass er halt so, ne, so ja, ein Geschichtenerzähler ist, so, aber da gab's natürlich schon, da war halt Alarm, ne? Also da hat man schon gemerkt, okay, puh, also da. Und ich selbst hab's gemerkt, als ich dann zum Beispiel bei Amazon, wenn du da dieses Alexa-Ding, ne, wenn du dem sagst, irgendwie, ja, spiel mal Adel Tawil, ja, dann spielt der halt. Alexa, stopp! Alexa, stopp! Okay, Ich hab das böse Wort gesagt. Nee, aber wenn du halt sagst, Punkt, 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 spiel das, dann kommt halt irgendwie ein Lied von mir, was, keine Ahnung, Tim Appell oder irgendwie so ein runde Popnummer und dann kommt halt das Haftbefehl-Feature mit Farid. Und da denke ich mir so, okay, klar, wenn jetzt die Family da sitzt, weißt du, mit den Kids und so, und dann kommt halt Hafti rein. Es ist halt stellenweise auch so, dass es dann ein bisschen too much ist, ne, für die Leute. Die verstehen es auch nicht.
Ja, aber da wäre dann das so ein bisschen die Abschlussfrage dieses Komplexes, weil das bringt es ein kleines bisschen auf den Punkt. Jetzt machst du das schon ein paar Jahre länger und du hörst ja nicht auf, damit Collabos zu machen, weil du fühlst, worum es da geht auf der anderen Seite. Genau. Aber musst ja, oder wie regelst du trotzdem, dass du im Zweifel deinen eigenen, den du ja aufgebaut hast und auch beschützt, deinen, ich nenne es mal den Popmusikkern, Alter, wie du den trotzdem beschützt, dass du dir quasi das Aufgebaute nicht zerstörst, nur weil du Rap so viel liebst und doch gerne möchtest, dass alle anderen auch kapieren, warum das so geil ist. Wie achtest du da drauf?
Ja, indem man schon guckt, was der Künstler sonst so alles von sich gibt, ne? Also wenn man dann da schaut, Farid ist für mich zum Beispiel auch jemand, der einfach, also ja, wer da immer die einen oder anderen Satz immer so zu ernst nimmt, ja, ich rede jetzt von den aktuelleren Sachen, ja, früher haben die alle irgendwie ihr Zeug erzählt, Savas auch, ja, und die haben sich alle entwickelt und Siggi, also name it, ja, alle haben irgendwie einen Weg hinter sich und da ist mir der Inhalt einfach wichtig, ne, wenn einer halt partout irgendwie, wo du merkst, okay, das ist jetzt halt krass homophob, immer noch, was der alles von sich gibt. Das ist immer noch mega eklig, was der so macht. Dann würde ich mir das jetzt auch nochmal überlegen, ob das und das auch noch mit, und die Attitude ist halt total wichtig, ne? Also wie verkauft er das? Ja, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder? Das ist ja das Problem bei Rap irgendwie, dass die Leute das oftmals nicht verstehen. Also es gibt ja Leute, die wirklich denken, dass Bushido das alles gemacht hat, was er in seinen Texten gerappt hat, ne? Dass er wirklich so ein Gangster war. Der Typ ist da raus mit seiner Waffe und hat dann ein paar Schüsse also das ist ja alles Quatsch. Wir wissen es halt, wir sind halt irgendwie in dieser Szene drin. Da geht's so ein bisschen um Posen und ich bin der Allergeilste und ich bin der Krasseste. Aber ja, da muss man halt vorsichtig sein. Also sowieso ist es bei mir, dass ich schon gucke, okay, kann man das machen oder geht's nicht? Ne? Also ich habe zum Beispiel ein bisschen diskutiert mit Blockmonster. Ja, also dem habe ich zum Beispiel lange Gespräche gehabt und wir wollten auch noch ins Studio gehen, haben es bisher aber noch nicht gemacht. Aber da bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Aber er ist einfach ein geiler Typ, so, ne? Und da muss man sich das dann halt angucken. Über was machen wir das? Wie wollen wir das machen?
Ne? Ja, geile News. Adel Tawil kurz vor Studiobesuch bei Blockmonster. Klingt so ein bisschen nach, wir stürmen das Studio, aber in diesem Fall kommt da vielleicht sogar Musik raus. Ob sie dann auf dem Adel Tawil Album rauskommt, das ist, glaube ich, ein sehr weiter Weg, aber.
Genau.
aber der Gedanke daran ist irgendwie ziemlich romantisch. Jetzt hast du, ja auch auf dem Soundclash das Ganze wieder aus Rap-Sicht miterlebt, denn diese Veranstaltung ist ja durch und durch Hip-Hop und du bist mittendrin. Ja. So. Ja. Und hast, glaube ich, aber eine ziemlich hohe Akzeptanz innerhalb des Ganzen. So. Und ja, offensichtlich auch auf der Bühne. Hast du das Gefühl, dass Grenzen, Schranken von vor 15 Jahren auch, was das angeht, was diese musikalischen Einflüsse angeht, andere sind als heute in der neuen Generation?
Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, also ich hatte, glaube ich, nie dieses Problem, also dieses Akzeptanzproblem, hatte ich nicht, weil die Leute halt relativ schnell gemerkt haben, was mein Background ist und auch hinter den Kulissen wussten, dass mein Studio, was ja jetzt zum Beispiel, also das Studio, was ich gebaut habe, hat ja Bizarre und Joker F übernommen. Also so eigentlich so mit die Produzenten, die es gerade gibt, so zu den Top-Producern im Hip-Hop. Und deswegen, ich war halt, wie gesagt, NZA war bei mir, die ganzen Agro-Sachen sind bei mir entstanden. Also ich war ja da immer part of it. Ich habe bei Flair die neue Deutsche Welle eingesungen, ja, mit ihm zusammen, diesen Chor für seine Single, die neue Deutsche Welle. Und deswegen war das eigentlich nie ein Thema. Und ich meine, die Szene ist dann doch klein. Da spricht sich halt rum. Die Leute wissen und sagen, ah, guck mal, okay, der Typ ist stabil, er ist irgendwie im Herzen auch einer von uns. Und deswegen hatte ich da eigentlich nie Probleme mit. So, und für mich war das der Soundclash. Ey, ich bin auch ein Fan, ne? Also das muss man wirklich sagen, ich bin einfach auch ein Hip-Hop-Fan. Und das war geil. Also ich muss sagen, ich war da, es gab ja diese Probe einen Tag vorher, da war ich alleine. Borsa kenne ich natürlich, ne? Die liebe Grüße gehen raus auf jeden Fall an unseren Freund Borsa. Aber dann gibt's ja diese Wildcard und das war dann am nächsten Morgen, am Tag des Konzerts quasi, hinten im Backstage so eine kleine Halle. Wo so eine kleine PA aufgebaut war. Und ich meine, du kommst da rein und alle stehen sie da. Ne? Also das war schon krass. Also das war wirklich so, wo ich selber auch so war, wow. Okay, von da dann Casey Rebel, Summer Jam, Flair. Wer war noch da? Also sie waren ja alle da. Also es war ja wirklich, Kitty Cat war da. Also es war wirklich eine Zeitreise durch die gesamte Hip-Hop-Landschaft. Und das war schon fett. Also es war schon so, okay, das sind die Stars heute. Ne? Das ist einfach so.
Wer das bisher noch nicht mitgekriegt hat, weiß jetzt, wie viel du dazu beigetragen hast, dass da draußen alle ihren Hip-Hop gekriegt haben, den sie haben wollten. Die, die es schon wissen, werden auf deinem Weg auch schon überall diese Geschichten gehört haben. Was ganz interessant ist, im Zweifel sonst hat auch Social Media sicherlich viel Raum dafür, um diese Geschichten zu erzählen. Der Soundclash, den du beschrieben hast, ich glaube, nur einer von uns vieren war da, oder? War irgendjemand auf dem Soundclash hier? Nee, ne? Leon war nicht da, Felix war nicht, ich war nicht da. Du warst da, also ich konnte nicht, ich war privat ganz woanders auf der Welt, deswegen konnte ich nicht. Aber wir alle wissen, was da passiert ist. Und das ist das Fluch und Segen zugleich, so wie Leon findet, denn der hat ein Thema mitgebracht, das ihm am Herzen liegt. Ich bin mal gespannt, was euch dazu einfällt.
Genau, mein Thema, was ich mitgebracht habe, war so ein bisschen jetzt, am Wochenende war Splash, nächstes Wochenende ist wieder Splash. Ich sitze, okay, nicht zu Hause rum, ich bin im Urlaub, also alles gut, mir geht's gut, aber sehe die ganze Zeit Videos in direkter Übertragung gefühlt, was da gerade passiert. Lil Uzi wird machen Frontflip da rein, dann gehe ich ein Video weiter, sehe Videos aus England von irgendwelchen Festivals und ich habe mich ein bisschen gefragt, ob so das Thema Live und gerade auch Festivals so ein bisschen ihren Mythos und ihren Zauber verloren haben, dadurch, dass halt soziale Medien alles irgendwie zeigen, was gerade passiert.
Ey, und das Adel, ich finde das total wichtig, von dir erstmal was dazu zu hören. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, ich bin großer Freund von Fest und Flauschig. Olli Schulz, bin ich der Meinung, hat mal erzählt, dass er auf irgendeinem Konzert zu seinen Leuten, Fans, gesagt hat, ey, nett, jetzt packt mal die Handys weg. Lass die mal weg und wir können in 2 Stunden können sie wieder rausholen, aber jetzt lass uns mal aufs Konzert konzentrieren, weil ihm zu viele Handys in die Fresse gehalten wurden. Auf der anderen Seite bin ich natürlich, ich bin mittendrin und ich liebe das ja, dass ich alles überall sofort mitkriege, also oder finde es wichtig, die Licht- wie die Schattenseiten auch über die Grenzen von Musik hinaus. Als Künstler, jetzt möchte ich wissen, fuckt dich das ab, wenn ich 100 Handys angucke und wenn jeder genau weiß, was du gemacht hast, oder?
Ja, also ich finde, wenn du rauskommst, also gerade wenn du so zum Beispiel ein richtig gutes Intro dir ausgesucht, ne, also so geplant hast und ja, dir Mühe gegeben hast und du kommst raus und du schaust nur noch auf Handys, ja, und die siehst die Gesichter gar nicht mehr, dann es ist natürlich ein bisschen Abfuck, ja, also ist einfach so, aber das war ja schon, ist schon eine ganze Weile lang so. Also eigentlich, glaube ich, also ja, seit das iPhone draußen ist, 2007 oder wann kam das, oder? 2008, irgendwie so. Seitdem ist das so und man hat sich irgendwie schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und die Zeiten, wo das nicht der Fall war, an die kann man sich jetzt kaum noch erinnern. Also man man erlebt damit irgendwie. Und ich habe das, ja, wir nutzen es ja auch und sagen, macht eure Taschenlampen an. Das sieht in so einer großen Langsess-Arena oder so, sieht das super aus, wenn da alle da ihre Handylichter anmachen. Für die Stimmung ist das cool, aber ey, sollen die Leute machen. Mich brauchst du bei Handy, bin ich eh. Also ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der am schlechtesten zu erreichende und der größte Handyhasser, den es so gibt. Und ich weigere mich einfach, mich von diesem Gerät versklaven zu lassen. So, das ist für mich so, also du hängst ja nur da dran und in jeder Situation, ich will mein Leben genießen und will mit dem Ding eigentlich wenig wie möglich zu tun haben. Und deswegen ist es für mich so ein bisschen eine Diskussion dann, okay, so ein bisschen früher war es besser, weißt du? So, also da will ich irgendwie auch nicht mitmachen, weißt du? So, es ist halt so, die Kids lieben das jetzt und dann sollen sie es halt machen.
Aber siehst du eine Gefahr, und das ist ja ein bisschen Leons Tenor, ne? Wenn Leon, korrigiere mich, wenn ich falsch interpretiere, aber du bist in deiner jungen Generation jetzt schon genervt davon, dass du eigentlich alles mitkriegst und der Thrill zum Splash zum Beispiel jetzt zu gehen, weniger wird, weil du ja eh alles auch so siehst. So.
Klar, aber das ist die Entwicklung. Also wir gehen ja darauf hin. Also ich meine, die Pandemie war ja ein gutes Beispiel, ne? Also ich war in Ägypten, als Corona losging und bin dann erstmal auch da geblieben. Die Flughäfen hatten dann geschlossen und dann haben wir da diese Streaming-Geschichten gemacht. So, und das wirklich am Anfang noch relativ amateurhaft. Und dann kamen aber schon große Firmen und so und haben da richtig dicke Dinger gerissen. So, ne? Ich erinnere mich auch an, wo viele Künstler dabei waren, wo wir das Geld, das war mit der Telekom, wo wir das Geld irgendwie gespendet haben an die Crews. So, die hatten dann irgendwelche komischen 3D-Welten und so. Und ehrlich gesagt, da lief die Pandemie noch. Also ich habe es richtig mit der Angst zu tun bekommen, weil es gab Tage, wo ich schon leichte Depressionen hatte und dachte, okay, das ist jetzt die Zukunft. Das wird nie wieder so sein, dass wir auf der Bühne sind. Von daher, also ich glaube, so ein Live-Erlebnis kann man nicht online reproduzieren, so, aber ich befürchte, dass sich immer mehr Leute daran gewöhnen werden, durch jetzt diese Anfänge, Snippets bei Insta, Snippets bei TikTok, so, die schaut man sich an und irgendwann kann es durchaus sein, dass die Leute sagen, ach, weißt du was, ach, ich gucke mir Justin Bieber lieber irgendwie im Metaverse an, das Konzert. Tickets sind günstiger und das macht doch auch Spaß. Ja. Ist möglich, also durchaus. Dass wir in so eine Zukunft schauen, in so eine düstere.
Ja, ja. Ich war am Wochenende beim Roskilde-Festival und habe so ein paar Sachen da gesehen, wie so einen großen Post Malone-Auftritt, der sehr viel Spaß gemacht hat, Megan Thee Stallion, die anderthalb Stunden lang über ihr weibliches Geschlechtsteil performt hat und das dazu führte, dass ein kompletter Platz quasi, also wirklich positiv geschrieben, durchgedreht ist, was ich total beeindruckenden Impact fand. Ich habe TLC gesehen, die zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder auf europäischem Boden offensichtlich wieder gespielt haben und entsprechend emotional waren. Und ich habe Rash Rimmett genau genommen nur aus Wally performen sehen vor 20.000 gefühlt 18-jährigen Dänen und Däninnen, die jede verdammte Textzeile auswendig konnten und der Boden gebebt hat. Und das habe ich alles aufgenommen und habe so Leuten geschickt. Und es ist so ein bisschen der gleiche Effekt aus dem, was du sagst, Leon. Theoretisch habe ich auch alles geteilt in meiner Story. Und trotzdem habe ich gemerkt, selber beim Angucken des Videos, nee, das Video ist irgendwie nicht so geil wie der Moment, in dem ich da gewesen bin. Und das wird auf ewig meine letzte Hoffnung bleiben, um dir die Antwort auf dein Thema zu geben, dass ich schon denke, vor Ort ist dann, also der Gänsehauteffekt, als, das war bei TLC krass so, also du wirst es mitfühlen, als dann so, du hast eine ganze weibliche dänische Generation von 30 plus 40-jährigen Frauen, die befeiert haben mit so Weißwein, Tetrapacks in der Hand und aus voller Inbrunst Waterfalls Acker mitgesungen haben, dass sie irgendwann die Musik ausgemacht haben und wirklich auch da 20.000 A cappella Waterfalls gesungen haben. Diese Momente, die waren ziemlich geil. Da kriegst du nicht getoppt durch ein Video.
Absolut.
Nee, safe fühle ich auf jeden Fall auch. Bei mir ist es auch so, mein erstes Konzert war Jay-Z in der Lanxess Arena. Damals war ich noch 14, hatte kein Handy. Beziehungsweise ich hatte ein Handy, aber damit konntest du jetzt auch nicht irgendwas filmen vom Oberrang runter. So, und ich erinnere mich halt auch einfach so positiv die ganze Zeit an dieses Konzert zurück und habe halt nur diese Gedanken. Und dann keine Ahnung, habe ich halt andere Konzerte wie ein Flatbush Zombie Konzert, da habe ich ein Video, ich mache immer ein, zwei Videos auch selber aus dem Moshpit, wo Michi Darko irgendwie in mich reinrennt. Ich gucke mir das auch sogar tatsächlich noch gerne an, aber ich gucke mir das dann auch so an und bin dann nicht so in Erinnerung wie an dieses eine Mal, als ich Jay-Z so von 500 Meter Entfernung gefühlt gesehen habe.
Was natürlich aber auch, und das habe ich am Anfang schon gesagt, Social Media dann gleich Fluch und Segen ist, aber auch im Zweifel Segen ist, dass wir sehr viel von dem mitkriegen, was auf der Welt passiert. Und das geht dann auch über die Grenzen von Musik hinaus. Und gerade heute bewegen wir uns an einer Zeit, die, also gerade nach der Pandemie habe ich das Gefühl, noch mal heftiger durchgeschüttelt wird. Die Extreme werden immer größer. Es ist auch immer wichtiger, dort bestimmt Stellung zu beziehen. Und genau das ist so ein bisschen dein Thema, Arnel, ne? Du möchtest auch noch mal einen raushauen hier. Jetzt ist deine Chance, an dieser Stelle mit Rap, mit Deutschrap mal abzurechnen. Jetzt
hau ja, auf den Tisch. Na, abrechnen will ich es gar nicht nennen, aber mir fällt schon auf, dass, und zwar jetzt, dass das, ich finde, ich bin ja jetzt auch öfter bei TikTok und guck mir das an und habe direkt als eine der ersten KIZ irgendwie folge ich und die liefern halt nach wie vor immer noch diese ne, gesellschaftskritischen politischen, also diesen politischen Rap einfach und davon ist mir einfach ein bisschen zu wenig unterwegs, also mir war das alles dann irgendwann zu viel. Okay, wir cruisen hier in unserem fetten Karren und im Leben geht's eigentlich nur darum, die dickste Uhr, das fetteste Auto und lass mal hier die heißesten Girls und bla und auch selbst beim Female Rap ist es jetzt nicht so, dass ich denke, okay, da werden jetzt so, na, wo sind die? Wo sind halt die Leute, die halt Dinge ansprechen, was im Rap einfach wirklich eines der Basissäulen ist einfach, ne? Also ich meine, meine ersten Band, also ich bin durch NWA irgendwie auf Rap aufmerksam geworden. Das waren die ersten Platten, Paris, Lord Finesse und so. Also das war so eine Zeit, Public Enemy. Ja, das waren die Jungs so. Und du hast Künstler, die das machen. Und mir ist halt OG Kimo sofort aufgefallen. Also ich kannte den vorher nicht. Und jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren denke ich so, boah, Alter, was ist das für ein mieser Typ, Alter, brutal gut. Auch so, weil er mich natürlich auch ein bisschen so an diese Zeit erinnert, so, ne? wie er auch, aber einfach geil, einfach genial. Und da denke ich, da ist mir ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit drauf. Das mag jetzt sein, dass sie bei Festivals am Start sind, dass man da irgendwie mehr von diesem Querschnitt dann hört, aber das, was ich jetzt so auch vorgeschlagen bekomme, ob es jetzt bei YouTube ist oder was ich bei Spotify sehe in den Charts und so, das ist alles halt irgendwie sehr, ja, man muss schon fast sagen, fast schon belanglos so, ne? Also klar, ich stehe auch auf Party-Tracks und auf geile Melodien und dass du ein gutes Gefühl hast, auf Liebessongs und so, aber wir sind nun mal jetzt in den Zeiten und ich finde, dass es Hip-Hop eigentlich mindestens erste Aufgabe sein muss, da eben auch den Real Talk zu suchen und zu sagen, okay, warte mal, das und das läuft hier schief, ja, und die Leute irgendwie versuchen, entweder die Missstände anzuprangern, ja, ob es jetzt in diesem Land ist oder generell auf der ganzen Welt, und eben auch das Bemühen, die Leute zu verbinden halt, ne, dass man irgendwie eine Brücke schlägt zwischen den Menschen, so, die sich gegenüberstehen. Ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu wenig im Moment.
Fragen wir doch gleich mal deine jungen Generation nach. Leon, auch Felix, gerne hau raus. Ne? Habt ihr als Konsumenten einer direkten Generation, mit der ihr groß geworden seid, ist das politisch, ist das gesellschaftlich genug?
Ich glaube, so der Kern von Hip-Hop, also die Hip-Hop-Szene ist ja sowieso so groß, man wird immer wieder politischen Rap finden und es gibt den auch. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage viel politischer Rap halt aus so einer sehr politisch belesenen Ecke kommt, nicht wie es dann vielleicht damals war, wirklich von den eigenen Struggles erzählt, die man selber erlebt hat, sondern eher so diesen Bird's Eye View, sich das komplette System ein bisschen anguckt von oben. Aber es gibt auch noch die Künstler. Ich habe mit Kosar darüber gesprochen, dass es genau so eine Art von Künstler kommt, aus der Nähe von Köln, auch super viele Struggles in seiner Jugend gehabt, viel Scheiße gebaut und erzählt halt auch nur genau von den Geschichten, aber auch was ihn dahin gebracht hat und was ihn halt irgendwie aus diesem Kreislauf rausholt. Und er hat mir halt auch, wir haben über das gleiche Thema geredet, er hat mir genau gesagt so, ey, die Musik, die ich mache, beschreibt das Leben von einer Parallelgesellschaft und die kriegt keine große Bühne. So, ich würde mich darüber freuen, aber es kann alleine von dem Gedanken, es ist eine Parallelgesellschaft, die es in Deutschland auf jeden Fall gibt, die aber nicht bestimmt, was oben mitspielt und die nicht vorgibt, was jetzt gerade cool und hip ist. Ich kann diese große Bühne gar nicht bekommen, weil das ganze Land Deutschland gibt es mir einfach nicht. Und so ist das auch ein bisschen mit dieser Hip-Hop-Szene. So, ich glaube, der größte, ich sag mal, politische Künstler, auch wenn er an vielen Stellen vielleicht mehr ungewollt politisch ist als wirklich gewollt, ist dann halt zum Beispiel ein Haftbefehl, weil er halt von diesen sozialen, er erzählt seine eigenen Geschichten und darin erkennst du soziale Missstände, darin erkennst du halt, dass es halt diese Parallelgesellschaft in Deutschland gibt, die halt dann der Feuilleton auf einmal sieht und sagt, ach, das ist Hip-Hop und das hat er alles erlebt. Krass, das ist, der erzählt ja von unserer Gesellschaft. Ja, aber dann gibt es halt hunderte andere Künstler, die irgendwo im Untergrund sind, genau dasselbe erzählen und vielleicht noch auf eine andere Art und Weise erzählen, so, ja, uns reicht ja ein Haftbefehl, so. Oder beziehungsweise uns reicht ja ein Kerl, der uns erzählt, was falsch läuft oder was sein Leben war, davon brauchen wir ja nicht mehr. Und alles andere ist halt, ja, wir lassen uns ein bisschen berieseln von der Musik, beziehungsweise andere Themen finden halt einfach, kriegen halt einen größeren Platz.
Ja, voll. Aber ich finde zum Beispiel, also Prinz Pi ist ja ein gutes Beispiel auch, ne? Also der ist ja für mich auch so jemand, der immer wieder die Themen angesprochen hat. So. Und es gibt jetzt einen, mit dem ich gerade auch zusammenarbeite, an so Songwriting-mäßig, der mit mir schon so ein paar Sachen für mein neues Album gemacht hat. Conny Calls Shotgun heißt der. Und ich finde wirklich, boah, ey, der erzählt Themen, also auch so zum Beispiel, wie Männer mit Frauen umgehen und was cool ist und ah, und wenn man jetzt viele Frauen ist, dass man der Held und so. Und der macht das so mies gut, dass du dich erstens auch ein bisschen ertappt fühlst und sagst, ey krass, okay, der spricht diese Missstände wirklich richtig gut an. Und klar, das ist jetzt nicht irgendwie der obvious fette Hit, der jetzt irgendwie beim Splash die Leute zum Springen bringt, ja, aber ich finde das einen wichtigen Bestandteil und das muss, und es war ja auch immer so in der Musik, es ist ja mit Mangel und Überfluss, ja, wenn man jetzt, ich finde, wir haben halt Überfluss an diesem ganzen Talk, sei es jetzt, wie viel Tilidin man nimmt oder irgendwelche anderen komischen Substanzen und wie gesagt Autos und Uhren und so. Und dass jetzt ein bisschen das Zeit ist, dass diese andere Welle kommt. Und ich bin mir auch sicher, dass was kommen wird. Also es muss auch irgendwann eine neue deutsche, weil ich dachte, das wäre so dieser Vibe von den Jungs jetzt, von dieser Berliner Welle, die jetzt kam, ne? Also so BAZ und so und diese ganzen. Und ich fand das auch alles cool, weil das auch mich wieder so an meine alten Zeiten erinnert hat und diesen Vibe gefeiert hat. Aber ich warte ehrlich gesagt auf so eine, ja, auf einfach so eine jungen deutschen Public Enemy Guys, so. Also so ein bisschen übertrieben gesagt. Ja, so
sei vorsichtig mit sowas. Ich habe immer den deutschen Kendrick Lamar gesucht. Das war dann immer für mich automatisch Ose Kimo. Der fand cool. Das nicht so geil, dass ich das, glaube ich, gemacht habe. Aber trotzdem.
Ach, warum?
Weil dieser Vergleich immer so ein bisschen. Dann hat MC René mich dafür angezählt, dass ich das gemacht habe, weil wir doch genug Künstler in Deutschland haben und nicht am amerikanischen Vorbilder suchen sollen. Hat er ja auch recht. Es ist aber Fakt, dass es einfach dort Masterpieces dafür gibt. Also wer ist der Chuck D? Zeig mir jemanden, der einen Impact wie Chuck D haben kann für das, was in Deutschland passiert. Ist gesellschaftlich vielleicht auch nicht so gut möglich, weil wir diese Probleme, die dort stattgefunden haben, nicht so hier gespiegelt und damit auch nicht transportiert haben im Deutschland. Trotzdem bin ich genau bei euch, dass es Menschen braucht, die gesellschaftlich den Finger in die Wunde legen, auch wenn es dazu führt, dass sie nicht medial mainstreamig wahrgenommen werden. Dann ist es wieder Hip-Hop. Mir ist es total wichtig, dass es dann aus der Kultur, aus der Szene, aus dem Umfeld, in dem das entsteht, heraus eine Welle gibt, die dafür sorgt, dass die Leute nicht drumherum kommen. Und da bin ich ehrlicherweise auch bei Haftbefehl. Denn wenn man, ich glaube, das ist auch der Grund, weil du ihn eingangs beschrieben hast, warum der Feuilleton ein bisschen schützende Hände über Haftbefehl hält, obwohl er im Prinzip inhaltlich sich ähnlich auf ähnlichen Faden, inhaltlich zumindest was die Wortwahl angeht, bewegt wie ein, lass Farid Bang als gleiches Beispiel nehmen, auf dem gleichen Song. Trotzdem wird Haftbefehl mit anderen Fingern angefasst oder mit anderen Handschuhen angefasst, weil er eine gewisse Art von Transport von, wie Leon richtig gesagt hat, politischen Statements aus einem Umfeld heraus mitbringt, ohne politisch zu sein. Und ich glaube, das ist ehrlicherweise der erste und einzige Weg, wie es in Deutschland funktioniert.
Ja, absolut. Aber ich finde jetzt ehrlich, die sollen mal aufhören. Den amerikanischen Vergleich, jetzt noch kurz zu davor, also woher kommt denn Hip-Hop so, ne? Also ja. Wer waren denn unsere Heroes so? Und deswegen, also für mich wäre das ein Ritterschlag, wenn man mir irgendwie sagt, ey, hier, bam, du bist hier wie der und der. Also das ist doch geil, das ist doch voll, ist voll in Ordnung.
Der deutsche Rapper Frank Ocean bist du.
Ja, super, der deutsche Rapper Frank Ocean, kein Problem, sehr gerne.
Finde ich sehr gut. Was auf jeden Fall regelmäßig stattfindet, wenn du Mucke machst, vor allem wenn du sie mit Rappern zusammen machst, dann landest du bei uns in der Playlist. Die heißt
ja, okay.
Thank Backs When It's Friday. Die ist aber zum Beispiel auch unser Statement, vielleicht manchmal auch politisch, dass wir den aktuellen Wahnsinn in Streaming-Welten versuchen, so gut wie möglich zu spiegeln, aber dann dort halt auch Menschen in der Vielfalt Raum geben wollen, auf den oberen Plätzen, auf dem Cover, um eben diese Vielfalt zu zeigen, die es da gibt. Da suche ich jede Woche drei Songs raus, die quasi so ein bisschen spiegeln sollen, auch mein Blick auf diese Playlist. Lustigerweise, mittlerweile gibt es in der Redaktion Wetten, weil, guck mal, Adel, ich bin ein bisschen älter, man kann klischeehaft ziemlich genau erraten, vor allem wenn man ein bisschen mit mir zusammenarbeitet, welche Songs ich stehe, welche Künstler ich mag. Deswegen hat sich die Redaktion irgendwann den Witz gemacht und hat vor der Beischeineliste, wetten sie jetzt immer, welche Songs ich auswähle.
Ja.
Felix, ich möchte ganz gerne den Triumph auskosten. Erzähl mal, wie lief es denn diese Woche?
Diese Woche lief es wirklich nicht so gut. Also ja. Wir waren nur halb besetzt, Katar war unterwegs, Janik ist ja im Urlaub, also habe ich das mit Johanna zusammen gemacht. Und wir haben beide nur einen Song richtig gehabt. Ich weiß nicht, meine Erfolgsquote oder mein Geheimrezept ist nicht aufgegangen, auf jeden Fall.
Ja, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, weil das waren Schurschatz drin, waren Künstlern, aber die Songs haben mich so überzeugt. Mhm. Dafür total andere, die ich vielleicht vorher nie nehme. Und das ist die Auswahl, die ich ausgesucht habe. Überleitung.
Alles klar.
Erster Song.
Der erste Song, das waren Holy Moly und Lugatti mit Ballon. Der ist produziert von SBM, Schoolboy und HZE. Themenmäßig tut sich der nicht viel zu anderen Holy Moly Songs. Konsum ist ein großes Thema. Trotzdem ist das die letzte Single zu seinem Solo-Debütalbum. So, da hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass das so nach 6 Jahren Musik oder Musizieren und Releasen heute passiert, weil man ja sonst schon viel von ihm und Morten zusammen gehört hat.
Mal bei Adel nach, wie lange das dauert, bis so ein Solo-Debütalbum rauskommst. hast du vor eine ganze Dekade an Collabos, an Band und vor allen Dingen an Boygroup-Releases noch davor?
Naja, das stimmt.
Ja. Nee, aber habt ihr Künstler und Song auf dem Sender, irgendjemand von euch? Sonst ist es meine wärmste Empfehlung, mal reinzuhören. Ne? Leon nickt so brav.
Ja, safe. Also Holy Moly, immer guter Kerl, auch sehr, sehr abgedrehte Stimme und sowieso dieses ganze immer ready Umfeld seit Jahren mit Morten zusammen, machen irgendwie ganz eigenes Ding. Was ich bei dem Song spannend fand, dieser Lugatti-Part klingt so frisch und eigen. Also so, ich habe sowieso als Kölner nur Liebe für Lugatti, aber ich glaube, auf die Art und Weise habe ich den bis jetzt echt noch nicht gehört und deswegen fand ich den Song echt auch ziemlich spannend.
Ja, ich war, also meine Empfehlung, alle, ich schicke ihn dir gerne her nochmal rüber, wenn du nochmal hören willst, der lohnt sich. Ebenso wie der nächste. Der ist nämlich, und das ist gerade in der Runde, in der wir zusammensitzen, das ist ein bisschen wie ein Leitfaden.
Der Song greift nämlich genau dein Thema auf, Adel. Das war Vita mit Benimm dich. Vita, krasser Song einfach, harte Bars auf harten Beat und thematisch einfach gegen gewaltsame sexuelle Übergriffe. Vita könnte man schon kennen, die hat unter Vitality hat die schon VBT-Karriere gestartet, zwischen 2012 und 2016 und ist jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei, irgendwie Singles zu releasen und genau.
Das Ganze ist wirklich ein starker Song, denn sehr er gut. Ist auf eine Art und Weise, also er erzählt mir, er rappt mir eine Frau auf eine auf einer starken Performance-Ebene alleine schon vor, warum Männer einfach Scheiße bauen und gefälligst das sein lassen sollten und warum sie es sein lassen sollten und wie sie es richtig machen sollten. Und in der ganzen Diskussion, in der man sich befindet und allem Thema und aller, ich würde sagen, Entwicklung, die da sicherlich auch bei manchen, in manchen Ecken mehr oder weniger vonnöten ist, ist dieser Song wie gemacht dafür, einfach zuzuhören und du kannst ihn skillmäßig einfach nicht haten. So. Und ja. Du hörst zu und denkst dir, wow, gut, und dann hörst du beim zweiten Mal zu und denkst dir, okay, alles klar, verstanden. Und denkst beim dritten Mal, ein Glück, da greift nicht auf mich, ich habe Glück gehabt und nächstes Mal passe ich mehr drauf auf. Also eine starke Nummer, ja.
Darum geht's ja, ne? Und ich bin der Meinung, wenn es mehr solche Lieder gibt, dann wird das auch den Weg zu den ganz großen Bühnen schaffen. Da wird es die Nummer geben, die das dann vereint, ja, wo dann irgendwie gesagt wird, alles klar, nee, das feiern die Leute, weil das ist ja Real Talk einfach.
Ich glaub, sowohl Holy Modi und Sogardi als auch die beiden, der eine Kollege, der jetzt noch im nächsten Song-Duo mit dabei ist, sind alles Kandidaten, die auf jeden Fall für so Feature-Arbeiten wie gemacht werden, auch bei Adel Tawil-Projekten. Vita möchte ich dir persönlich ans Herz legen. So, aber ja, safe. Mach mal. Dritten Song, Felix.
Dritter Song sind Chapo 102 zusammen mit Luna, Immer nur du. Das geht soundlich einfach in die gleiche Richtung wie das ganze Solo-Projekt von Chapo, also geht sehr, sehr gut ins Ohr, produziert ist das Ganze von The Side und es geht thematisch so ein bisschen um das sich alleine fühlen, obwohl man eigentlich in einer oder obwohl man einen Partner hat. Genau.
Das Ganze daran ist insofern ganz spannend. Also ich habe Chapo auf jeden Fall so ein bisschen ins Herz geschlossen für die Art und Weise, wie gerade da Musik gemacht wird. Sehr minimal, sehr ruhig, unheimlich poppig. So. Und mich voll getriggert. Hat mein Popschwein erwischt. Und deshalb auch eine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr den mitgekriegt habt, aber auch da wärmste Empfehlung. Falls ihr es nicht gehört habt, Leon Backspin, ist es deine Pflichtaufgabe, jeden Freitag das zu machen. Adel, dir lege ich wärmstens ans Herz. Wenn du Spotify-Listen hörst, hör dir bitte auch Thank Backspin, It's Friday an.
Ja, definitiv.
Wird spätestens beim nächsten Mal bist du ja wieder mit drin, mit dem nächsten Rap-Feature, wenn du den nächsten super so Hochkaräter rausholst. Wir haben zum Schluss immer Classics. Und ihr beide müsst ein Classic mitbringen. Fangen wir mal, ja, Adel, bei dir an. Sag mir mal, was ist dein Classic der Woche, den du den Leuten ans Herz legen möchtest?
Ja, ich habe so den ultimativen Classic rausgeholt. Also ich habe wirklich geschwankt. Ne? Ich habe ja schon gesagt, wer so meine Heroes waren. Und aber so, das waren so die Anfänge beim Hip-Hop, NWA. Dann natürlich das Chronic-Album von Dr. Dre und so. Alles fett, alles super. Aber ich musste dann wirklich nach längerem Überlegen doch auf die 36 Chambers von Wu-Tang Clan. Das war die Platte, die wo ich wirklich auf die Knie gefallen bin. Also ich konnte nicht. Das hat, also für mich hatte das so einen Impact wie Nirvana damals. So, also es war so wirklich, ja. Okay, krass. Also, wer sind diese Typen? Man war so die ganze Zeit auf diesen West Coast Film, man hat Tupac gehört und so diese ganzen West Coast Sachen und so, und ich war jetzt, leider muss ich wirklich zugeben, nie, also früher nicht so ein Biggie-Fan, das heißt East Coast hat mich auch nicht so krass interessiert, und dann kommt halt Wu-Tang mit diesen ganzen Rappern, und das war für mich klar, so die Lichtgestalten irgendwie, Method Man und Ghost, nicht Ghostface auch ein bisschen, aber Old Dirty Bastard natürlich, so, und ich war ein riesen GZA, hieß er GZA? Ja, GZA, klar.
Ja.
Fan, also GZA,
GZA, RZA, the GZA.
Master Old Killer, Bastard, Master, oh mein Killer. Gott, ey, Ghost, die waren Face alle Red Killer, One. You God. Genau, You Got, Ghostface Killer, auch später noch war ich ein echter Fan auch. Und die Platte hat mich einfach wirklich mit den ganzen Liedern, da war ja auch das Lied Method Man drauf, glaube ich, und ja. So, und Protect Your Neck und Cream und so. Unglaublich, so, da war ich so zu Hause.
Ey, Serientipp für euch alle da draußen. Und auch ja. Freunde, können wir da, ja. Hast du sie geguckt?
Ja.
Auf Amazon, Sony AXN, der Sender, dort gibt es Wu-Tang and American Saga, 2 Staffeln mittlerweile. Wenn du irgendeine Verbindung zu diesem W-Logo hast oder dich interessiert, was jetzt Leute wie Adele und mich, wenn wir darüber reden, so ins Schwärmen bringt, was daran so geil ist an dem Kram, den ihr vielleicht nicht ganz nachvollziehen könnt, guckt diese Serie. Dann verstehst du es. Weil das gibt dir so ein Gefühl von Staten Island Anfang der 90er und den Thrill darauf, warum denn das entsteht. Einen größenwahnsinnigen RZA, der eher aussieht wie einer, den du eigentlich in die Ecke stellen kannst, der aber erzählt, von seiner Vision und dass er hier die Welt umspannt mit einer neuen Art von Musik, die es so noch nicht gegeben hat und alle denken so, ja genau. Und das Ergebnis ist, dass 30 Jahre später Ale Tawil hier erzählt, dass der Grund, warum ich den Scheiß mache, wie ich ihn mache und wir alle Wu-Tang-Shirts zu Hause liegen haben.
Absolut. Ich hatte sogar bei The Boys, bei dieser Boyband, ich habe mir aus dem, ich weiß gar nicht, ob das Downstairs war, ich glaube, es war sogar Downstairs damals, bin ich reingerannt und habe uns, ich glaube, 2 oder 3 habe ich leider nur bekommen. Riesige Jacken, so eine Daunenjacken, die waren so schräg, die konntest du so schräg zumachen, also nicht gerade, sondern von der linken Schulter bis zum rechten Was? Hüfte. Und in der Mitte eine Bauchtasche in dieser Jacke, wo das W-Logo ganz groß drauf war. Und das hatte ich dann immer an in jedem Interview und dachte, ey, alles klar, Wu-Tang forever. So, das war einfach... Das war einfach das Shit. Das hat mich wirklich weggehauen. Das
die Jacke, wie geil muss die Jacke ausgesehen haben. Die will ich finden.
Ja, die war super. Ja, die, ich habe die nie wiedergefunden.
Hast du danach auch wahrscheinlich Popstar-Band-mäßig einfach auch ins Publikum geschmissen, ne?
Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Die wurde mir, glaube ich, wirklich geklaut. Ich hatte sie in schwarz mit einem gelben Zeichen vorne und die zweite Jacke war auf jeden Fall weiß-blau mit einem roten Zeichen. Und es war ein geiles Merch damals. Das war wirklich Wu-Tang-Merch. Das Beste. Und ich muss wirklich sagen, einer der wenigen Gründe, warum ich sehr neidisch auf Xavier Laidu bin, dass er mit RZA dieses eine Lied gemacht hat. Ich kenne nichts, das so schön ist wie du.
Ja, genau, ja.
Da dachte ich, what the fuck, warum nicht ich?
Gibt's irgendwie, Leon, bei dir auch nur ein halbes Gefühl von, ja stimmt, das war muss eine geile Zeit gewesen sein, Stichwort dieses Album, oder ist das zu weit weg von dir?
Nee, gar nicht zu weit weg. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich mich ja früh angefangen habe, mit Hip-Hop auseinanderzusetzen, kommst du halt an Wu-Tang auch nicht dran. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das erste Mal gehört habe. Ich glaube, das ist ziemlich peinlich, wenn ich es hier droppen würde, aber es ist nicht so viele Jahre her, sage ich mal. Für mich immer spannend irgendwie an Wu-Tang, wie viele verschiedene Styles es dann doch so gibt und was ich, weil diese Supergroup gibt's ja einfach nicht mehr irgendwie, dass so viele Leute zusammenkommen, alle aus einer ganz anderen Richtung, aber alles passt dann irgendwie doch auf einem 5-Minuten-Track zusammen. Deswegen finde ich es auf jeden Fall super spannend. Mittlerweile merke ich ein bisschen, wenn ich mir so die Musik anhöre, ist dann auch so vielleicht für mein melodisches Hip-Hop-Herz ein bisschen zu wenig davon drin, aber deswegen feiere ich Ghostface Killah zum Beispiel auch ziemlich hart und auch die Sachen, die er jetzt gerade irgendwie so als Feature-Gast immer mal wieder macht, weil der echt auf geile Soul-Sachen drauf jumpt und das halt so weit entfernt ist von einem zum Beispiel Oh Dirty Bastard dann im Endeffekt. Ja.
Ich bin nebenbei gerade dabei, mir eine im Woo-Wear Europe Shop mir eine Wu-Tang-Jacke zu kaufen, weil ich aber Bock drauf habe. Ja. Es gibt hier sehr geile gerade, eine College-Jacke.
Ich habe sie auch noch live gesehen jetzt nochmal. Die kam ja nochmal reunited quasi mit Cypress Hill und so, kam die an die Wuhlheide nach Berlin. Und leider, wie ich dann hörte vom Veranstalter, Method Man war dabei und er hat sich dann in Paris mit der Band gestritten und ist abgereist.
Ernsthaft?
Ja. In Paris war er noch dabei und dann gab es hinter den Kulissen Alarm und dann ist er... Hat er gesagt, wisst ihr was? Tschüss.
Fuck
ich brauch den Scheiß nicht.
Sehr gut.
Und ich stand da. Wo ist er denn? Wo ist er, Method Man? Bitte.
Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall ein Album mit einem wahnsinnigen Impact, der auf jeden Fall unsere Generation bis heute nachhalt und ich glaube auch alle Generationen danach irgendwie ein bisschen erwischt hat. Ich bin mal gespannt, wie das bei dem Classic ist, den Leon mitgebracht hat. Alle, da bin ich mal auf deine Meinung zu dem Classic gespannt.
Mhm. Genau, ich habe Kid Cudi, Man on the Moon 1 mitgebracht. Das gilt ja sozusagen in Kreisen als der Beginn der Pop-Rap-Zeit. Kanye hat kurz davor Graduation und 808s and Heartbreaks gemacht und hat damit irgendwie diese Schiene zu Stadionmusik, melodiösen Hip-Hop, irgendwie das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, wenn es um die reine Soundästhetik geht, so hat den Spatenstich gelegt und dann kam Kid Cudi irgendwie da rein und hat was komplett Eigenes gemacht. Sehr vertrippt, sehr viel Melodie, jede Hook ist irgendwie gesungen, auch wenn Kid Cudi wirklich nicht singen kann und er kann es auch immer noch nicht wirklich. Aber das ist ja auch die komplette Ästhetik vom Sound und das ist so für mich eins der ersten Hip-Hop-Alben. Also ich glaube, ich habe Man on the Moon 2 sogar zuerst gehört, es kam ja später raus, aber Man on the Moon 1 danach gehört und so das erste Hip-Hop-Album, was mich so richtig in meiner Jugend geprägt hat. Ich war dann 12 Jahre alt, als ich das erste Mal gehört habe und so Songs wie Cudi Zone sind halt so richtige Comfort-Songs für mich. Also wenn es mir wirklich schlecht geht, dann höre ich mir dieses Album an. Es geht ja auch sehr viel um Depressionen, sein Vater ist gestorben, irgendwie seine Lebensgeschichte, dass es ihm eigentlich immer schlecht geht, aber er einfach nur versucht, das Beste draus zu machen. Und es gibt ja auch so Banger wie zum Beispiel Day and Night, was im Endeffekt ja kein glücklicher Song ist, aber zu diesem Club-Song gemacht wurde durch den einen Remix, den er da hatte. Und Kid Cudi ist ja dann auch mit seinem allerersten Album so eingeschlagen und für Leute wie Travis Scott, der sich nach ihm benannt hat, das Scott in Travis Scott steht nämlich für Scott Mascody, also Kid Cudi, und einen Lil Uzi Vert und wie sie alle heißen, die danach kamen, ja wirklich so die größte Inspiration, die es im Hip-Hop-Kosmos gab, weil es halt der erste Dude war, der so einen ganz eigenen trippy, melodiösen Rap gemacht hat, den es vorher halt nicht gab.
Bin ich gespannt, Adel. Ich muss an mich gestehen, mich hat Kid Cudi nicht erwischt.
Also ich hab so jetzt, bin jetzt auch kein regelmäßiger Kid Cudi. Ich habe den schon gefeiert so. Also ich kenne auch ein paar Tracks nur von ihm. Ich würde jetzt aber, müsste mich jetzt nochmal hinsetzen und mal in dieses Man on the Moon Album reinhören und das ganze Album mal hören. Aber war für mich auf jeden Fall ein krasser Typ so. Aber ja, ich hatte, wüsste jetzt nicht, welche Nummer ich jetzt so mega abgefeiert habe. Also auf jeden Fall
Day and Night,
finde ich ihn, Day and Night, so den Hit. Ja. Aber da war ich dann eher doch so bei Kanye West mit Graduation, das Album zum Beispiel in der Zeit. Und das 808 Heartbreaks Album fand ich auch ganz schön special. So habe ich nicht so krass gefeiert, aber fand ich eben sehr auffällig. Ne, so.
Es ist für mich total spannend, dass er so ein, also für mich ein Musterbeleg von Catch mich nicht persönlich in meinem Geschmack, aber dass die Erkenntnis darüber, was daraus entstanden ist und wie es Leon hier Trivia-seitig auch so schön beschrieben hat, was dazu führt, was dann danach kommt und was mich dann wiederum auch catcht, so das ist halt schon ziemlich faszinierend und dann auch Architekt auf eine andere Art und Weise und dann wenn der Freund eines besten Freundes ist auch mein Freund an der Stelle. Bei meinem Classic der Woche oder genau genommen dem der Redaktion ist es auch ein bisschen, weiß ich gar nicht, ähnlich, eigentlich hat es glaube ich jeden erwischt und jeden auch mitgenommen, aber viele waren genervt davon, dass es sie mitgenommen hat. Denn unser Classic der Woche kommt aus Deutschland.
Genau, und der wird morgen 10 Jahre alt. Das ist das Debütalbum von Crow, und zwar Rayop. Also schon im Titel praktisch, Rap und Pop. Genau, hat sich da in Deutschland praktisch seine eigene Musikrichtung benannt und war halt einfach der Grundstein für die komplette Crow-Ära und was danach gekommen ist einfach.
Ja, es ist Wahnsinn, wenn man sich mal anguckt, was daraus entstanden ist. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Ich kann mich genau an den Moment erinnern, als ich Easy gesehen habe, geschickt gekriegt habe von den Jungs und dachte mir, okay, ja, so. Ich hab für eine der letzten Backspin-Ausgaben mit ihnen ein Interview geführt, mit den Chimperator-Leuten geführt, quasi bevor es losgeht, in dem Moment von, ja, wir haben da was und das scheint so, als ob das jetzt so wirklich so knallt, so. Danach ist das Imperium gewachsen. Du da in deinem Pop-Elfenbeinturm, Adel, was hast du gedacht, als da aus dem Rap auf einmal so ein Typ da in Weiblingen hochgekommen ist, der die Welten vereint?
Genial. Also ich war wirklich direkt geflasht von dem, weil der, das hat mir so ein bisschen gezeigt, auch ein bisschen, wie alt ich selber bin, weil es gibt ja so, weißt du, wir haben ja so eine Art Kodex, ja, also, oder wir meinen, einen Kodex zu haben, dass man gewisse Sachen einfach nicht anfasst, ja. Easy, dieses Sample und dieser Song und so, das war für mich einer davon, ja. Ich habe das auch schon mal verglichen mit Felix Jehn, Ain't Nobody, Alter, das kannst du nicht anfassen eigentlich, ne? Also es wäre für uns ein Unding gewesen damals in der Zeit in den Clubs und DJs und so, wenn du da irgendwie versuchst, ein Cover von so einer, solchen Songs zu machen. Und die neue Generation, und das sollen die auch genauso weitermachen, weil es einfach geil ist, die sind da einfach so ignorant und haben einfach das gesagt, ey, das klingt geil, Digga, das nehme ich doch einfach und mach da was draus. Und genauso hat's Crow gemacht. Und ich meine, der hat sich ja gut inspirieren lassen, so von den alten Sachen. Und ich war da, und damit hat er mich auch bekommen. Ne? Also ich habe den auch kennengelernt, irgendwie in Dresden beim Konzert. Er hat der Riesennummer, hat er da aufgefahren, am Elbufer mit, das fand ich auch, also großen Respekt als Hip-Hop-Künstler da irgendwie. Ich glaube, da waren 17 Musiker irgendwie mit ihm zusammen da unterwegs. Das war schon ein großes Kino, wo ich echt gesagt habe, Chapeau. Also da... Das war richtig amtlich und nach wie vor ist er ja wirklich immer noch sehr umtriebig.
Ich mag vor allen Dingen, dass er bis heute so eine künstlerische Ignoranz,
genau,
der Entwicklung gegenüber hat, schon sich musikalisch natürlich beeinflussen lässt und das auch, glaube ich, ein sehr großes Talent darin hat, das für sich zu kanalisieren, aber nicht... Also immer einen Trend gesetzt hat, aber nicht versucht, Trends hinterher zu rennen, sondern schon so auch individuell sein Ding zu machen. Und wenn du mit Leuten sprichst, die mit ihm zusammengearbeitet haben, auch bei den letzten Alben, ganz oft davon sprechen, was für geniale Momente das Ganze hatte, die dann vielleicht aber nicht mehr so einen Erfolg hatten wie Rayup oder wie Easy. Ja. Bei allem Diskussionsstoff, den es 2012 rund um dieses Album gab, inklusive der, ist das denn auch Rapper, was hat denn das noch damit, der Serie, so diese ganze Scheiße, ist 10 Jahre später kann man drüber lächeln und B, gehört es auf jeden Fall in die Liste der Alben, die, also ich glaube einfach, dass die letzte Dekade das maßgeblich geprägt haben.
Absolut.
Ja. Und Leute wie Leon quasi groß gemacht, groß erzogen haben, oder?
Ey, ich hab Easy bei 1 Live Plan B gehört und habe mich wie der coolste Typ gefühlt, weil direkt an meinen Laptop, da hatte ich dann meinen Laptop schon zu Hause, auf Dead Piff gegangen. Damals gab es nur das Easy Mixtape gedownloadet. Bin am Schulhof am nächsten Tag mit meinem iPod gegangen, so, hier, das habe ich gehört, neuer Künstler, der ist super fresh. Eine Woche später, Easy war der größte Hit. So, es ist, ich hatte nicht mal Zeit damit anzugeben, dass ich das irgendwie
Immerhin, du hast es vorher gecheckt. Das ist doch gut. Eine Woche ist gut. Bist du in der Schule weit vorne.
Und von da an war ich auch immer ein super Crow-Fan. Ich habe mir View Merchandise gekauft. So, ich, keine Ahnung, habe mir jede CD damals geholt und auch wie der Typ auch gealtert ist. Und Crow ist halt so das perfekte Beispiel, dass das ein Künstler ist, der mit mir zusammen irgendwie gealtert ist und ich mir ein True, vielleicht heute höre ich mir ein Rayop nicht mehr so gerne an, weil es halt ein bisschen simpler ist, aber dafür kann ich mir ein True anhören oder ein Trip anhören mit so Anfang 20 und fühle immer noch genau dasselbe wie damals, was ich gehört habe, als ich Rayop gehört habe. Und das ist so das, was irgendwie einen Künstler für mich dann doch so gut macht, dass ich einfach mit diesem Künstler erwachsen werden kann und vielleicht nicht jeden Song auf Rayop heute noch hören muss, auch wenn es eigentlich alles Hits sind und es macht auch Spaß, aber so der Künstler an sich geht irgendwie diese Reise und du kannst sie komplett mitbegleiten und das ist einfach ziemlich schön anzusehen.
Super.
Ist ja auch eigentlich der größte, die größte Aufgabe so, die man als Künstler hat. Und jetzt bist du, Adol, ja seit 30 Jahren unterwegs. So, dafür zu sorgen, dass auch nach 30 Jahren immer noch Leute dir gerne zuhören und Bock haben auf das, was du da machst. So.
Ja, bei mir ist es schon echt strange. Also es ist wirklich so, also wenn du mit mir aufs Konzert kommst, du hast wirklich von 10 bis 80 alles da, ne? Und das ist dann, weil es halt eben wirklich Leute gibt, ne? Klar, die ich und ich ist jetzt, unsere erste Platte kam 2005 raus, muss man sich mal vorstellen. Die Zeit ist verflogen.
Was ist dein Easy?
Lieder.
Ja?
Lieder, mein erstes Single von meinem ersten Soloalbum, ja. Das war, also das ist dann auch so, ich musste nämlich gerade schmunzeln, als du über Chimperator geredet hast. Diese Momente sind sehr, sehr, sehr rar. Ja, also, weil wir wollen alle gute Songs machen, wir wollen alle die Leute erreichen und ein Hit ist ein Hit und so und es ist auch geil. Wir wollen gute Musik machen, aber dieser Moment, Und du hast es ja so beschrieben, du hast mit denen gesprochen und die haben schon so angekündigt, ey, ja, wir haben da was, das könnte durch die Decke gehen. Ja? Und da haben sie sich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zurückgehalten. Und ich war genauso, also ich hatte dieses Lied Und ich hatte das Album und hatte aber auch dieses Lieder und ich wusste, okay, Alter, ich habe einen Pfund, ich habe ein mega Ding in der Pocket und dann bist du wirklich so, egal wer da oben ist, egal welche Mächte, Universum, bitte verzeih mir, ich will sehr bescheiden sein. Ich habe das nie, weißt du, du willst das dann nicht aussprechen, du willst es nie sagen, aber innerlich fühlst du, okay, du hast hier einen richtigen Brecher und genau so war's. Und das ist ein Mega-Gefühl, sehr, sehr rar gesät auf jeden Fall. Ja.
Umso schöner, dass du auch nach so vielen Jahren danach auch immer noch auch die Freude und die Liebe A hast, selber Mucke zu machen und immer wieder neue Sachen rauszuhauen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute noch mal ein bisschen was von deiner Hip-Hop-Soziation mitbekommen haben, dass du hier Gast gewesen bist. Ich möchte dich gerne einladen in mein Podcast-Format Was ist Rap für dich? Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich stelle es dir vor. Da spreche ich mit Menschen, die nicht offiziell zur Rap-Szene dazugehören, weil sie da nicht stattfinden, so wie du jetzt in der Popwelt, aber mehr Hip-Hop sind, als sie da draußen Leute sich vorstellen können. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen.
Super gern.
Aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du hier gewesen bist bei uns beim Backsmith Stammtisch.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. War sehr spannend.
Ja, danke Leon für deine Eindrücke. Und ja, du bist nicht nur unser TikToker, aber es macht Spaß, mit Klischees zu spielen. Und ich möchte den Leuten ja da draußen auch nur klar machen, dass sie, wenn sie wissen wollen, wer ist denn der Typ, der da die ganze Zeit mitgequatscht hat, ne? Geht zu TikTok, da könnt ihr was von ihm lernen. Sogar ich.
Ich kann jetzt schon spoilern, ich lade gleich ein neues TikTok hoch, warum Michael Jackson mit Tupac kein Feature machen wollte. Guckt euch an.
Oh, okay, ey, ohne Scheiß. Ich folge dir sofort. Wie heißt du denn da?
Das ist auf dem Alles Backspin-Kanal.
Ach so, auf Backspin-Kanal. Okay, ja, den Backspin-Kanal folge ich hier. Okay, alles klar. Sehr gut.
Danke,
Felix. Ich sofort ab, Leute.
Danke, Felix. Danke, Redaktion. Das war Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.